Shalom, und in Israel begrüße ich Yuval Lapide. In Bat Yam ist er mit seiner Frau Deborah und hat Lehraufträge, Vorträge. Und ja, hat, wie er mir gerade verraten hat, ihm geht es da eigentlich fast besser als in Deutschland.
Ja.
Und wir sind jetzt natürlich zusammen zum Wort zum Schabbat in der Parashat Bo, im Wochenabschnitt Bo Kom heißt das, zwei Buchstaben. Die Bibel übersetzt, unsere Lutherbibel und andere Bibel übersetzen, geh zu Pharao, aber Bo heißt komm, komm zum Pharao. Und Yuval, mir ist aufgefallen, die Haggadah Shel Pesach, die Erzählung vom Auszug aus Ägypten, die ja zum Pesachfest, zum Sederabend gelesen wird, die ist ja mittelalterlich. Aber wir haben hier eigentlich die älteste Wurzel der Haggadah, denn Gott sagt, komm zum Pharao, denn damit du erzählst vor den Ohren deines Sohnes und des Sohnes deines Sohnes. Und das ist der, das ist doch letztlich Haggadah, damit du erzählst. Ja. Le Saper.
Ja. Ausgezeichnet. Lieber Rickleff, liebe Freunde und Freundinnen, ich begrüße gerne ein paar Namen, weil mir das so am Herzen liegt. Dr. Angela Fischer, Dr. Jens Nitschkowski, meine Frau, Claudia Romaskirchen, alle natürlich, alle und Allinen, die dabei sind. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen. Ich bin in Israel, ich bin knapp zwei Wochen hier in Israel, in Haifa, auf Hebräisch heißt ja Haifa, Haifa, Chet Yud Pei Hei. Ich habe eine schöne Mietwohnung, die ein Freund mir überlassen hat. Ich stehe jederzeit, natürlich habe ich richtig gesagt, für Anfragen zur Verfügung. Bitte rufen Sie mich an über WhatsApp. Nächste Woche habe ich eine große, ach, das muss ich auch dem Rickleff nachher noch zusenden, am Sonntag schicke ich dir nachher rüber, eine große Veranstaltung, 100 Jahre Pinchas Lapid. Ich werde das Werk und Wirken meines Vaters vorstellen. Kurzum, ich bin mit deutschen Landen fest in Verbindung. Ich bin nicht abgetrennt. Dank der gottgesegneten WhatsApp- und Skype-Möglichkeit bin ich ganz fest verbunden. Sie können mich jederzeit kontaktieren, obwohl ich innerlich hier sehr aufgehe. Ich bin so dankbar. Ich halte Vorträge und kriege auch hier wieder neue Ideen und bin eingeladen worden, hier im Heine-Institut über deutsche Kultur, jüdisch-deutsche Kultur zu sprechen. Kurzum, ich kann mich keine Sekunde über Langeweile beklagen. Ich bin auch sehr spendenmäßig aktiv. Ich habe unserem Rabbi, wollte ich fast schon sagen, Rabbi Rickleff. Rickleff, ich nenne dich ab heute Rabbi. Rabbi Rickleff erzählt, dass ich auch karitativ tätig bin, denn ich möchte Menschen hier in der Not helfen. Es gibt Menschen, die sich schon über 100 Euro freuen, um sich eine Schabbatmahlzeit heute Abend zu leisten und morgen eine Schabbatmahlzeit zu leisten. Kurzum, ich sitze nicht nur da und genieße, sondern ich bin sehr aktiv in der Hilfe, so wie die Bibel es uns ja auffordert. Wenn du den Armen vor deinen Toren siehst, öffne dein Herz und deine Hände für ihn. Ich bin auch sehr karitativ tätig. Über das Erbe meiner Mutter gebe ich vielen Menschen Gutes. Hier mal 100 Euro, da 200 Euro, etwas auch größere Beträge. Kurzum, ich darf viel geben, sowohl intellektuell als auch materiell. Und ich werde Rickleff nach der Sendung meine Einladungen, meine Zoom-Einladungen zukommen über große Sendungen der GCJZ, der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die mich einladen, per Zoom in den nächsten zwei, drei Wochen zu referieren. Will ich unbedingt Rickleff zusenden, damit sie jederzeit mit mir in Verbindung bleiben können. Kurzum, heute Bo und Rickleff hat schon wieder eine Perle mir gestohlen aus meinem Diadem, nämlich die Idee der Haggadah. Hey, Gimel Dalet Hey. Und das Thema des heutigen Abschnitts der Parasha ist genau das Thema, nämlich die Institutionalisierung des Pesachfestes. Obwohl wir Pesach erst in drei Monaten haben, werden lesen wir dennoch interessanterweise, weil es der Zyklus ist sehr berührend, in der Lesung in der Synagoge morgen, Deborah und ich, ach, das ist auch so toll, ich kann Ihnen sagen, es gibt hier Synagogen, muss ich kurz sagen, Rickleff, es gibt hier Synagogen, so wie das in ganz Deutschland nicht, etwas überspitzt ausgedrückt, hier in Bat Yam, Entschuldigung, in Kiryat Yam, Bat Yam ist auch ein Ort, in Kiryat Yam sitzen wir direkt am Mittelmeer, meine Frau springt jeden Tag ins Wasser, sie ist eine Wasserratte, ich begleite sie gelegentlich, bin ich so oft im Wasser wie sie, kurzum, es gibt hier Synagogen, ich bin hingerissen einfach, an jeder Ecke, Rickleff, liebe Freunde und Freundinnen von After, gibt es Synagogen. Da muss ich nicht erst 100 Kilometer fahren und im Internet schauen, kommt was zustande oder nicht zustande, ist der Rabbi da oder ist gerade in Pakistan, sondern jeden Freitag und jeden Schabbat kann ich zwischen, und jetzt halten Sie sich fest, 40 Synagogen in diesem Loch namens Kiryat Yam, wir sprechen ja nicht von Haifa, da gibt es 400 Synagogen. In Kiryat Yam, in diesem Loch, das ein schönes Loch ist, kann ich wählen, mit meiner Frau zwischen 40 Synagogen. Und überall ist etwas los. Überall wird gepredigt. Und morgen ist zum Beispiel eine Bar Mitzwa, die Konfirmation, die Festigung wirklich des jüdischen Jungen im Glauben. Es ist so ein Leben. Wirklich, wenn man hier Jude sein möchte, im profunden Sinn, Möglichkeiten ohne Ende, apropos Agadah. Gut, ich lese die ersten Sätze vor, aus 2. Mose 10. Er, Gott sprach zu Mosche, komm zu Pharao, habe doch ich sein Herz und das Herz seiner Diener verstockt, damit ich diese meine Zeichen errichte drinnen bei ihnen. Und damit du erzählest, was Rieke für ihn erwähnt, damit du erzählest in die Ohren deines Sohnes und deines Sohnes Sohnes, wie ich Ägypten mitgespielt habe und meine Zeichen, die ich an ihnen setzte, erkennen sollt ihr, dass ich es bin. Vers 3. Mosche kam und Aaron zu Pharao. Sie sprachen zu ihm, so hat er, der Gott der Hebräer, gesprochen. Bis wann noch willst du dich weigern, meinen Antlitz dich zu beugen? Schicke mein Volk frei, dass sie mir dienen. Weigerst du aber, mein Volk frei zu schicken, lasse ich nun morgen in deine Gemarkung, den Heuschreck kommen. Er verhüllt den Anblick der Erde. Man vermag nicht, die Erde zu sehen. Er frisst, dieser Heuschreck, er frisst den Rest des Entronnen, das euch übrig blieb vom Hagel. Er frisst all jeden Baum, der euch aus dem Feld wächst. Voll werden deine Häuser, die Häuser all deiner Diener, die Häuser all Ägyptens, wie es nicht sahen deine Väter und die Vorväter deiner Väter vom Tag ihres Seins auf dem Boden bis auf diesen Tag. Er wendete sich und schritt hinweg zu Pharao. Jetzt noch kurz, Pharaos Diener sprachen zu ihm, wies wann soll uns der zum Fallstrick werden? Schicke die Männer frei, dass sie mit ihm, ihrem Gott, dienen. Erkennst du noch nicht, dass Ägypten verloren ist? Man holte Mosche und Aaron zu Pharao zurück und er sprach zu ihnen, geht, dient ihm, eurem Gott. Wer und wer sind es, die gehen wollen? Kurzum, spannend. Spannend, was hier passiert, regelfalls schon ausgesprochen. Die Idee der Haggadah, die Erzählung, die Verpflichtung, es den künftigen Generationen mitzuteilen, was wir erlebt haben, ist hier festgelegt. Das heißt, was in Ägypten, in Mitzrayim passiert, ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern es ist eine Dimension von epochaler Bedeutung, die im Pesachfest ihren Niederschlag findet. Die Krone der Geschichte wird natürlich 2. Mose 12 sein, das ist das übernächste Kapitel. Da ist die Rede von der Haggadah, von den Bitterkräutern, von dem Schlachtmahl, das wir am 14. Nisan abends schlachten. Da wird das konkrete Prozedere besprochen, das bis in alle Generationen reichen wird, damit wir nie vergessen, wie dieses, wie ich es nennen möchte, Rickliff, das Urfest, das, ich möchte sagen, das jüdischste Fest zelebriert wird. Viele Menschen denken, das haben wir schon mal besprochen, Rosh Hashanah und Yom Kippur seien die Urfeste, die zentralen Feste, wie sie ja oft genannt werden, die hohen Feiertage. Ich habe dir schon mal gesagt und auch unseren Freund von der Hafte, ich mag diesen Begriff nicht, die hohen Feiertage. Rosh Hashanah sind nicht hohe Feiertage, alle Feiertage sind hoch und hoch, sondern es gibt, möchte ich sagen, Gründungsfeste und es gibt meditative, spirituelle Feste. Aber das zentrale Gründungsfest des Judentums ist Pesach. Und 7 Wochen danach Shavuot und danach in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten Sukkot. Das sind, wenn ihr so wollt, können Sie gerne aufschreiben, die 3 Urfeste des Judentums. Pesach, Auszug aus Ägypten, Befreiung aus der Knechtschaft, Vereinigung der Juden unter Gottes Schutz und Gottes Führung. 7 Wochen danach die Vergabe der 10 Gebote am Berg Sinai und die Vergabe der Tora. Und daraufhin im Herbst Sukkot, das Fest der Laubhütten, das erinnert an den Auszug der Kinder Israels aus Ägypten, plus der Wanderung während 40 Jahre in der Wüste und Unterbringung in sogenannten Laubhütten, die Gott über wundersame Einwirkungen die Kinder Israels hat bauen lassen. Das sind für mich die Urfeste, können Sie notieren, des Judentums. Nämlich Pessach, Shavuot und Sukkot. Alles andere hat auch Bedeutung, aber sind für mich, wenn Sie es bitte, bitte korrigieren, sei es schriftlich, sei es mündlich, sind für mich keine hohen Feiertage. Dieser abgeschmackte, falsche deutsche Begriff muss dringend substituiert werden. Rosh Hashanah ist kein hoher Feiertag. Das ist ein meditativer, ein spiritueller Feiertag. Und der ist mindestens genauso hoch, wenn man es messen würde, wie ein Haus, wie Pesach und Shavuot. Sondern ich möchte sagen, es gibt die 3 Grundfeste, wie gesagt, Pesach, Shavuot und Sukkot. Und alle sind hoch, alle haben Bedeutung. Gott hat da kein Zentimeterband gemessen, um zu sagen, das ist hoch und das ist weniger hoch. Das ist ein unsinniger Begriff. Sondern alle haben große Bewandtnis im Judentum. Nur Pesach, Shavuot und Sukkot haben zentrale Bedeutung, weil sie uns an die Entstehung, können Sie notieren, die Entstehung des jüdischen Volkes auf fremdem Boden, interessanterweise, auf fremdem Boden, nämlich auf ägyptischem Boden, erinnern und erinnern müssen. Und jetzt noch etwas ganz Wichtiges zu dem Wort Bo. Rickliff hat etwas Wichtiges gesprochen. Streng genommen nach hebräischer Grammatik und nach der Diktion der Bibel müsste es heißen Lech. Geh dir, Lech. Das heißt, Gott müsste ihm sagen, geh doch zu Pharao, denn ich habe sein Herz verstockt, werde ich auch gleich erklären. Und dann steht ja, und Moshe kam. Aber es müsste eigentlich heißen, Moshe ging, hoher Lach. Die Rabbiner fragen sich sehr stark in der Interpretation, in der Exegese von Exodus. Warum steht da komm? Was ist daran besonders, dass man es als komm bezeichnen müsste? Da möchte ich mit Ihnen, liebe Freunde von Rickler, von Juval und der Produktion, mitteilen, was dahinter steckt. Die Idee des Bo im Gegensatz zu Lech, Bo schreibt sich mit Aleph und Lech schreibt sich Lamed Kaf Sofit, ist folgende. Moshe musste von Gott berufen werden, komm wirklich in das Innerste dieses Pharao, sprich in das Heidnische dieses gewaltigen Potentaten, dieses Diktators, schau dir an, was sich dort abspielt und überwinde dann die Angst, die du hast. Es ist nicht nur einfach ein Gehen, wie Gott es in Exodus 12 dem Abraham sagte, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Im Sinn von, verlass das eine, geh in das andere und ich werde dich schon führen und du wirst die Negativität überwinden. Sondern hier geht es darum, in dieses feindliche Lager, das die Juden ja quälte über 210 respektive über verlängerte 400 Jahre, wirklich hineinzukommen. Schau dir die Mentalität dieses dekadenten Pharao an, konfrontier dich damit, auch wenn dich der Ekel packt als Juden. Und du wirst merken, je mehr, und das ist eine Botschaft auch für uns heute, am Holocaust-Gedenktag in Deutschland, 27. Januar, viele Sendungen im Internet anschauen. Es ist eine Botschaft für uns, nämlich wir müssen uns das Übel und das Verführerische und das Demagogische anschauen. Wir müssen hineinkommen, hineingehen und dann bekommen wir die Kraft, nachdem wir es angeschaut haben und es nicht verdrängt haben, es zu transformieren. Und das heißt, Gott mutet Moshe wirklich zu, komm hinein, setz dich dem aus. Schau dir die Mentalität dieses widerlichen Heiden an, der nicht bereit ist, Gottes Souveränität anzuerkennen. Und wenn eine Plage vorübergeht, ist er bereit, wankelmütig wie er war, sich vorübergehend betören zu lassen, damit die Plage ablässt. Zum Beispiel sind heute bei der Heuschrecke, den Blut hatten wir schon. Und die Bakterien und Viren und die verschiedenen infizierenden Kleintiere, das war schon. Und jedes Mal, wenn die Plage einsetzt, wird er butterweich, wird er reumütig, ängstlich und fleht, schreit zu Moschee, komm, hol, beseitig mir die Plage. Und wenn die Plage abgenommen hat und beseitigt ist, wird er wieder reumütig und lässt die Kinder Israels nicht sehen. Das heißt, Moschee ist in vollem Ausmaß mit der Unberechenbarkeit, mit der Zügellosigkeit, mit der Anarchie. Das Wort Paro möchte ich auch erklären. Paro, das wissen wenige, kommt aus der Wurzel Para, Pei, Resh, Ein. Para heißt Zügellosigkeit, das ist ein ganz gängiges hebräisches Wort. Wissen sehr wenige Christen, möchte ich Ihnen heute schenken. Paro ist der Anarchist, der Zügellose, der Amoralische, der Respektlose, der Haltlose, der macht, was er will. Er erklärt sich zu Gott und entscheidet über das Leben anderer Menschen. Und dieses Prinzip, Paro zu sein in Mizraim, Paro, wie gesagt, ist der Anarchist, der Amoralische, in Mizraim, in dem Land der enge Beengung, das ist ein Konstrukt, ein spirituelles Konstrukt, das wir bitte, bitte notieren. Es ist nicht einfach ein Land, in dem sich die Juden befinden und gequält werden, sondern es ist ein Konstrukt, ein spirituelles Konstrukt. Wir Kinder Israels mussten 400 Jahre in dieser Enge, in der mentalen Enge von Mizraim leben und überleben. Mizraim kommt von Zar, Metzer, Memzai, die Reish. Es ist ein spirituelles Prinzip, die Antidote, die Antithese zu der Weite von Knaan und von Gott und von Torah. Und darin mussten wir gehen und Moshe selbst, der ja kein Unterdrückter ist, ist ja der Führer des jüdischen Volkes, auch er muss hineinkommen, lieber Rickleff. Er muss sich ganz aussetzen dem Irrsinn, der Pathologie, der Psychopathologie eines perversen Mannes namens Paro, der überhaupt nicht berechenbar ist, den du nicht ernst nehmen kannst, obwohl er sich anmaßt zu sein, der Herrscher über ein Weltreich, über ein Imperium damals, seiner Zeit. Ein großes Imperium. Und kurzum, er sagt ihm ja, damit ich dies jetzt meine Zeichen errichte und mich an ihm verherrliche. Ich will kurz etwas zu der Verstockung sagen, die ja immer wieder besprochen wird. Worin besteht der Frevel des Pharao, kann ich ja immer wieder fragen, liegt ja wahrscheinlich auch, wenn denn Gott sein Herz verstockt, die klassische Frage. Denn es steht ja in 10,1, habe ich doch sein Herz und das Herz seiner Diener verstockt. Da kriege ich immer wieder die Frage, und wahrscheinlich du auch, Rickleff, und Sie stellen sich wahrscheinlich auch spontan die Frage, worin liegt die Schuld des Pharao, wenn doch steht, und es steht mehrmals in der Bibel, Gott verstockte sein Herz, verhärtete sein Herz, so dass er nur eine Marionette ist. Wie würden wir diese Frage beantworten? Wie würden wir diese Frage beantworten? Rickleff, mal eine Frage an dich, damit wir auch ein bisschen in den Dialog kommen. Wie erklärst du es deinen Schäfchen, deinen Gemeindeschäfchen, wenn dir die Frage gestellt wird, was kann denn der Pharao dazu, wenn denn Gott sein Herz verstockt, dann ist er doch seiner freien Entscheidung enthoben. Rickleff, wie erklärst du deinen Schäfchen? Warum liegt dann die Schuld des Pharao?
Es ist ein Rätsel, aber wir alle erleben ja den Zwiespalt zwischen dem, was uns in unserem Leben vorgegeben ist, wo wir auch nicht rauskommen und wo wir den freien Willen haben. Und es ist nie aufgelöst, nicht nur bei Pharao, sondern ich glaube in jedem Leben auch sozusagen Vorgegebenes, Geprägtes, von Gott Gewolltes und meiner freien Entscheidung. Und hier Pharao, er soll sich entscheiden, aber letztlich ist er doch nicht frei, sondern er tut das, was Gott sich entscheidet. Aber das Rätsel bleibt. Ich kann es nicht auflösen, Joval.
Ich will dazu etwas sagen. Richard, ich akzeptiere es und jetzt kommt ein Glanzpunkt. Ich habe einen, den kenne ich ja seit 100 Jahren, aber ich wollte es euch erzählen. Es gibt ein Diktum, weißt du, wir Juden lieben ja Tiefschürfen. Das wissen ja meine Freunde und das weißt du. Wir Juden bohren da, wo Christen gerne aufhören. Wenn Christen denken, wir haben das Thema geklärt, dann fangen Juden erst richtig an zu bohren, richtig wie ein Zahnarzt, der da hineinbohrt, bis er das Loch gefunden und geschlossen hat. Es gibt einen Satz im Talmud, den will ich mal auf Hebräisch zitieren, weil Dr. Angela Fischer und Dr. Johannes Nitschkowski und viele andere ja mein Hebräisch mögen. Es gibt einen Satz im Talmud, den werde ich gleich erlegen, Masechet Yoma. Baderach Shadam Bocher Lalechet Molechin Oto. Noch einmal, damit Sie es mal schön hören, Hebräisch. Baderach Shadam Bocher Lalechet Molechin Oto. Zu Deutsch. Auf dem Weg, auf dem sich ein Riklev oder ein Pharao entscheidet zu gehen, wird er seines Weges geführt. Ein ganz klassischer Satz aus dem Talmud. Masechet Yoma, Abhandlung über den Yom Kippur, da wird das eingestreut. Bitte notieren Sie den Satz. Auf dem Weg, nochmal Deutsch, auf dem ein We Mensch sich entscheidet zu gehen, sei es ins Gute, sei es ins Böse, wird er von Gott geführt. Das heißt, wenn Riklev oder Pharao sich entscheidet, ich will ein böser Mann sein, ich will die Juden quälen, ich will sehen, wie sie ihre Kinder ins Meer werfen, in den Nil, ich habe Lust an Sadismus, ich will sie quälen, ich will sie leiden sehen, ich will ein Sadist sein, ich muss keine weiteren Namen aus der heutigen Geschichte erwähnen, dann wird er auf dem Weg geführt, für den er sich entscheidet. Das kann auch bedeuten, die Selbstzerstörung und die Zerstörung anderer Menschen. Bei Pharao hatte es diese Bewandtnis. Nämlich, es wird ja vorher beschrieben in den vorangegangenen Kapiteln von etwa 5 bis 10, dass Pharao ohne die Verhärtung Gottes entschied, ich lasse die Kinder Israels nicht ziehen. Moschee kommt ja einige Male schon vorher, vor den 3 Plagen, die wir schon besprochen haben, zu ihm und sagt, let my people go. Shalach et ami ve'yavduni. Auf Hebräisch, Shalach et ami ve'yavduni, sagt ihm ja Gott, schicke mein Volk heraus, damit sie mich, Gott Israels, anbeten und nicht dich, du kleiner Versager. Und da steht deutlich, und Pharao weigerte sich auf den Auftrag, auf das Geheiß Gottes zu hören. Steht mehrmals. Die Rabbiner sagen, diese Sätze gehen dem Satz mit dem verstockten Herzen voran. Es steht ja erstmal, Pharao ließ nicht, Pharao wollte nicht, Pharao verhärtete sein eigenes Herz, steht auch da. Bevor Gott sein Herz verhärtet, verhärtete er selbst, er ist ein Schlawiner da unten. Und darum sagen die Rabbiner, Gott sagt erst dann, ich verhärte sein Herz, beziehungsweise ich verstocke sein Herz, nachdem ihr mindestens 6 Stellen habe ich im Kopf spontan. 6 Stellen vor, die Freiheit der Wahl hatte Reklef Münch und alle Freunde und Freundinnen von Raftat. 6-mal selbst sagt, nein, ich mache das nicht. Das heißt, wenn du dich entscheidest, sagt das Judentum, dein Herz zu verhärten, obwohl du weißt, es tut dir nicht gut, im Angesicht des ewigen Gottes den falschen Gott zu spielen, dann wirst du so lange von Gott auf diesem Weg geführt, auch durch die sogenannte Verhärtung, das heißt durch die Festigung deiner Entscheidung, bis du, sprechen wir es offen aus, zu deinem Kapitulationspunkt kommst und im schlimmsten Fall stirbst. Stichwort, Pharao geht unter in den Fluten des Nils, als er die Kinder verfolgt. Das ist ein ganz wichtiger Satz für Sie, weil viele Menschen, die sich dann so schwer tun, sich daran reiben und merken, Gott, was ist dann die Schuld des Pharao, wenn doch Gott alles macht? Die Schuld ist nicht weggenommen von Pharao. Er bleibt ein Verbrecher. Nur, er hatte 6-mal, mindestens 6-mal, das können Sie verfolgen, und Pharao verhärtete sein Herz. Das können Sie einfach in Bible-Server suchen, sonst schicke ich es Ihnen nach Hause. Mindestens 6 Stellen können Sie finden im Bible-Server, und Pharao verstockte sein Herz. Nicht Gott verstockte sein Herz, sondern er verstockte sein Herz. Und diese 6 Stellen sind ausreichend, damit anschließend ab 2. Mose 10 Gott hinzukommt und seinerseits, weil er merkt, das ist der Weg, für den er sich entscheidet, warum, sein Herz zusätzlich zu verstocken. Das heißt, wir merken deutlich, Hashem gibt ihm die Freiheit der Wahl, gibt ihm Zeit zu erkennen, es ist höchste Zeit, dass du aufhörst, Gott zu spielen. Du bist nicht Gott. Du bist eine ganz kleine Nummer, so wie jeder andere Mensch, auch Pharao. Und ich bin der Gott, wie Herr Gott ja auch sagt, ich will mich verherrlichen und ich will der Welt zeigen, dass ich Gott bin. Pharao war nicht bereit, während 6 Erfahrungsstationen sich zu ändern, obwohl Moschee ihm deutlich sagte, du wirst der Verlierer des Jahrtausends sein, du wirst vor mir kriechen Und du wirst untergehen. Und das Gott sagt ihm ja auch schon haben wir schon besprochen, in Exodus 4, 22, lass mein Volk ziehen, sonst töte ich deinen Erstgeborenen, weil du meinen Erstgeborenen getötet hast in Exodus 2 durch die Ertränkung der Erstgeborenen Jungen, der Männer. Verstehen Sie? Und Pharao will nicht. Er ist einfach wirklich stur, stur von Natur. Reime ich, stur von Natur. Und dann fügt Gott gemäß diesem Diktum hinzu, weißt du was, wenn du dich trotz besserer Erkenntnis und trotz Anratens deiner Chartumim, deiner Hofberater, die ja auch hier, wie ich euch vorgelesen habe, ihm deutlich sagen, mach das nicht. Das jüdische Volk wird dir zum Strauchelstein werden. Das jüdische Volk, die Hebräer, die dir dienen, werden dir zum Strauchelstein werden. Lass sie gehen, bevor alles kaputt geht. Pharao sagt, nein, ich mach, was ich will. Dieser Größenwahnsinn tötet ihn. Und das ist ein großes Diktum, das die Rabbiner schon in sehr frühen Jahrhunderten unserer Zeit und unserer Zeitrechnung herausgearbeitet haben, nämlich du hast die Freiheit der Wahl, und zwar auch ins Verderben zu gehen und auch andere ins Verderben zu führen. Das ist ein ganz zweischneidiges Thema. Wenn du dich entscheidest, Gutes zu tun, Rikle, wird dir Gott natürlich noch viel mehr Tore öffnen, um Gutes zu tun, um Karitatives zu tun. Ich bin ja hier, wie gesagt, habe ich vorhin Rikle erzählt, ich tue Gutes. Ich gebe nicht nur mal das Beste meines Geistes und meines Herzens, meine Weisheit vielen Studenten und vielen Christen, Drusen, die ich treffe, sondern ich spende auch im Rahmen meiner Möglichkeiten für ein Krankenhaus und für Rabbiner. Es gibt ja genug Spendenmöglichkeiten in der ganzen Welt. Elend gibt es jeden Tag. Das heißt, wenn ich Gott zeige, dass ich Gutes tun will, wird mir Gott Möglichkeiten und Mittel schenken, um noch mehr Gutes zu tun, wenn Sie es bitte notieren. Ich darf wiederholen, wenn Gott mir und Rikles Münnich und Angela Merkel und Moshe, jedem Menschen, das ist nicht an das Judentum gebunden, wenn Gott sieht, dass du dein Herz öffnest für das Gute und für das Karitative, was auch Jesus der Jude empfiehlt und die Tora natürlich empfiehlt, dann werden sich dir Mittel und Möglichkeiten öffnen, um noch mehr Gutes zu tun, aus Quellen, mit denen du heute gar nicht rechnest. Entscheidest du dich dagegen, was ich zum Beispiel tun könnte, aber nicht tue, zu geizen mit dem Erbe meiner Mutter und mir dafür morgen einen Cadillac zu kaufen am Sonntag oder weiß ich, ein Mercedes-Benz und nur an mich denke und egoistisch bin, dann werden sich mir die Mittel entziehen im Klartext. Oder ich werde in bestimmte Situationen kommen, in denen ich merke, dass es mich nicht glücklich macht, mit meinem Mercedes durch Israel zu fahren, was ich natürlich nicht vorhabe. Höchstens mal mit einem gemieteten Auto für den Tag. Aber verstehen Sie, ich entscheide mich, das Gute zu tun und dadurch eröffnen sich neue Wege, Gutes zu tun. Entscheide ich mich, in den blanken Egoismus zu gehen, werden sich mir Mittel entziehen oder ich werde merken, ich bin unzufrieden, ich will immer mehr, sodass ich mein Geld über Nacht verschleudert habe und dann dastehe und einfach ein armer Mann bin und in doppeltem Sinne ein leidender Mann bin, weil Gott dieses Prinzip, sagen die Rabbiner, immer wieder in der Bibel nachlesbar umsetzt. Entscheidest du dich für das Gute, fördert dich Gott auf diesem Weg des Guten. Und es eröffnen sich dir riesigste und rosigste Perspektiven. Entscheidest du dich, ein miserabler, widerlicher Egoist zu sein, geschweige denn ein Bösewicht, der anderen Menschen wehtun will, wirst du darin auch geführt. Du wirst Möglichkeiten finden, andere zu quälen, aber das Programm ist vorgegeben. Siehe Wilhelm Busch, Max und Moritz, aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Hat mir meine Großmutter schon vor 100 Jahren vorgelesen. Das ist das Thema von Pharao. Er schaut nicht auf das Ende, er schaut nur auf die momentane Befriedigung. Ich zeige Moschee, dass ich Gott bin, obwohl er eine kleine Null ist, eine lächerliche Paro-Null, kleiner als eine Witzfigur. Nämlich hier ein aufgeblasener Ballon. Ein Stich und er ist weg. Kurzum, das ist ein wichtiges Diktum, zu Deutsch ein Ausspruch der Rabbiner, den ich Sie bitte, wirklich in Ihr Herz aufzunehmen. Und das ist das Thema der verstockten Herzen. Gott verstockt nicht, weil er ein Sadist ist und Menschen einfach quält, lieber Rikliff, auch für dich und deine Predigten in Norddeutschland. Gott verstockt nur, wenn du dich vorher entschieden hast, dein Herz zu verstocken, weil du wieder bessere Einsicht und wieder bessere Ermahnung, Moschee war bei ihm mehrfach vorstellig und wird bei ihm mehrfach vorstellig werden, bis zu Kapitel 12, bis zum Auszug. Und Pharao ist der Typ von Mensch, der wieder bessere Einsicht, obwohl die 10 Plagen ihn ruinieren, das Land wirklich in ein Chaos stürzen. Und die Chartumim, was wir vorhin vorgelesen haben, die Angestellten ihm sagen, wie lang treibst du noch dieses kranke Spiel? Das jüdische Volk wird dich ruinieren. Es wird dich ruinieren, verstehst du immer noch nicht? Er versteht es nicht. Ich möchte dazu auch etwas ganz Wichtiges sagen, Rikle. Mein Herz brennt schon wieder. Heute ist ja Holocaust-Gedenktag. Und die Nazis hatten ja einen Spruch, die Juden sind unser Unglück, das kennen Sie ja. The Jews are our misfortune, in Amerika übersetzt. Und da will ich Ihnen etwas ganz Tiefes heute am Holocaust-Gedenktag, Yom HaZikaron HaShoah, sagen. Apropos eben die Juden, die werden dich in den Untergang führen. Hitler hatte wirklich recht, sage ich Ihnen ganz offen als Professor für Judaistik und Tiefenpsychologie. Indem Hitler überall dieses Banner aufhing, die Juden sind unser Unglück. Natürlich hat er das pervers gemeint, aber er wusste nicht, welche tiefe Wahrheit er damit ausgesprochen hat. Denn die Juden, die seine besten Freunde hätten werden dürfen, so auch in Ägypten, die Juden waren ja bereit für ihn, die Pyramiden zu bauen, auch ohne Schläge. Sie wären ja bereit, wenn er freundlich mit ihnen umgegangen wäre, das Land zur Blüte zu bringen, was die Juden in Deutschland ja auch dann, bevor Hitler seinen Wahnanfall hatte. Und dennoch hatte er, ohne es sich dessen bewusst zu sein, Rickliff, die Perle möchte ich dir heute schenken und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die Juden sind unser Unglück. Der Mord an den Juden wurde für Deutschland und für die Welt zum Unglück. Ganz hochdeutsch möchte ich das heute aussprechen. In aller Tiefe, ich denke, das hat noch niemand so ausgesprochen. Hitler hatte recht, natürlich in einer metaphorischen Ebene, die er nicht durchschaute, dieser Perverse. Aber indem er überall aufschrieb, in Berlin und in München und in Regensburg, die Juden sind unser Unglück, hat er etwas Wahres ausgesprochen. Denn wer sich am Augapfel Gottes vergeht, wie es in Sacharja heißt, stürzt sich ins Unglück. Und Pharao hat sich auch ins Unglück gestürzt, indem er die Juden vernichtete. Dadurch vernichtete er sein Reich und ging unter im Nil mit Ross und Reiter. Und so wurden die Ermordung von 6 Millionen Juden am 27. Januar, sage ich es dir heute, in 2023, nach Deutschland, das Unglück Deutschlands. Deutschland lag in Schutt und Asche am 8. Mai 1945. Und 60 Millionen Tote, 60 Millionen Tote hat Hitler verursacht. Und heute sind noch die Russen traumatisiert und die Polen und die Niederländer. Die ganze Welt ist noch traumatisiert. Schaut doch an, was auf der Welt läuft. Schaut doch an, welche Reparationsansprüche Polen heute immer noch nach 80 Jahren an Deutschland stellt. Die polnische Seele ist verwundet. Und die niederländische Seele ist verwundet. Und die französische Seele an der Grenze zu Deutschland ist immer noch verwundet. Es ist gar nichts geheilt, Rickliff. Gar nichts geheilt. Es ist alles nur überdeckt. Mit schönen, steifen Reden heute im Bundestag. Reden wir ganz offen. Verstehst du? Und damit will ich sagen, die Juden, der Mord an den Juden, damals in Ägypten und auch heute in Deutschland, wurde für Hitler zum Unglück. Denn der Mord am Augapfel Gottes hat Deutschland in die größte Katastrophe je gestürzt. Nicht nur, dass das Deutsche Reich nicht 1000 Jahre dauerte, anhielt, sondern es wurden 60 Millionen Menschen ermordet. Nicht nur wir 6 Millionen Menschen. Das heißt, wir Juden, der Mord an uns, der Wahn mit dem jüdischen Volk wurde zum Unglück Deutschlands bis in alle Ewigkeiten. Und du leidest genauso darunter, lieber Rickliff, wie alle anderen deutschen Leute. Nicht nur im steifen Bundestag. Und das ist auch das Thema von Ägypten. Wer sich am jüdischen Volk vergeht, vergeht sich an sich selbst. Und der Untergang, im wörtlichen Sinn, der Untergang Pharaos im Meer am Ende von Kapitel 12 und 13 ist vorprogrammiert. Und er bekommt ja eine Warnung. Alle Chartumim, wie sie heißen, alle Berater sagen ihm, hör auf damit, Rickliff. Hör bitte auf, Rickliff. Hör auf, dich zu vergreifen am unschuldigen Volk. Du siehst doch, was Moschee im Namen dieses Gottes zustande bringt. Ein Wort, es kommt die Heuschrecken, ein Wort, es gehen die Heuschrecken weg. Ein Wort, es kommt Blut, ein Wort, das Blut geht weg. Das können wir doch nicht überbieten. Es geht nicht, Pharao. Komm doch endlich zur Vernunft, du arroganter Psychopath. Nichts will er verstehen. Das Unglück ist vorprogrammiert. Und das möchte ich Ihnen sagen, liebe Freunde und Freundinnen von After, ist die durchgängig rote Schnur durch die ganze Tora. Wer sich an uns vergreift, vergreift sich an Gott und vergreift sich an sich selbst. Wer sich an uns Juden, Gottes erste Liebe, das ist das Buch von Friedrich Heer, Gottes erste Liebe, wer sich an uns Juden vergreift, hat zwar eine vordergründige Befriedigung durch die Vernichtungslager und durch die Menschen, die da ermordet wurden im Nil. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe, ganz Ägypten ist kaputt. Die Erstgeborenen liegen in den Händen ihrer Väter. Ägypten ist zerrüttet. Und von Ägypten, vom damaligen, bleibt nichts übrig. Wer bleibt übrig? Am Israel Chai. Das jüdische Volk überlebt, weil Gott uns diese Überlebenskraft gibt, lieber Rickliff. Das ist die Botschaft von Pharao. Und sie flehen ihn an. Du kannst es Mal um Mal sehen. Hör auf damit. Und jedes Mal das gleiche Theater, wirklich wie eine Plattitüde. Jedes Mal verspricht er, wenn er die Heuschrecken sieht und wenn er die toten Rinder sieht und wenn er den Hagel bekommt. Ja, ich lasse euch ziehen. Bitte geht schnell raus, opfert eurem Gott. Und kaum ist die Plage vorbei, der Hagel zieht sich zurück und die 3 Tage Finsternis. Nein, nein, lieber Rickliff, ich lasse sie nicht ziehen. Ich benutze sie immer noch als billige, schmutzige Sklaven. Das ist die Wurzel von Antisemitismus und verblendetem Antijudaismus, der dich in den Untergang, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, führen wird. Das ist die Botschaft der Geschichte. Und wie gesagt, Moschee wird aufgerufen, mach es konkret. Geh hinein, geh in die Perversion dieses Mannes hinein. Schau dir an, wie krank der Mann ist. Und dennoch ist er verantwortlich für sein Tun. Und am Ende siegt natürlich Gott und das jüdische Volk. Und der Punkt, den du angesprochen hast, deshalb ist das so wichtig, damit es du deinem Sohn, wir Juden sind das Volk der Erzählung, Haggadah. Wir erzählen es übrigens nicht nur Pesach, wenn ich dich bitte, Rickliff. mein Freund, das aufzuschreiben und Sie alle auch, wenn Gerloff, Johannes Gerloff mich hört, kannst du auch am Sonntag mit ihm drüber sprechen, Rieglef, bitte notieren Sie alle, wir erzählen das nicht nur einmal im Jahr. Nicht nur einmal im Jahr, sondern wir erzählen es jeden Schabbat. Heute Abend mit meinen Juden. Erzählen wir, denn du hast uns aus Ägypten befreit. Dieses Narrativ, dieses Konstrukt. Wir wurden befreit aus Ägypten, passiert nicht nur einmal im Jahr. Da passiert es besonders groß, dieses Jahr am 6. April, die Opulente Nobis Viventibus. Sondern wir erzählen es jeden Schabbat. Wir erinnern uns an die Geschichte, wir besprechen sie. Wenn du so willst, haben wir eine kleine Haggadah, und hier ist Doriklev, jeden Schabbat. Viele denken, das ist nur diese Mega-Haggadah, die wir am 6. April dieses Jahr haben. Am 14. Nisan, da sehen wir natürlich die halbe Nacht und erzählen en Detail, was passiert ist und rezitieren die Geschichten. Aber streng genommen, das bitte ich dich als Christ, Doriklev und alle anderen, meine Doktoren und anderen lieben Freunden zu notieren. Wir machen es jeden Freitagabend. Nur viele übersehen das. Auch manche Juden übersehen es. Aber jeder Kiddusch, jede Segnung über Brot und Wein thematisiert ist, denn du hast uns aus Ägypten befreit, Rieglef. Heute Abend passiert's, heute Nacht passiert's, um 18.17 Uhr. Jeden Freitagabend, jeden Schabbatmorgen, an jedem Feiertag rezitieren wir dieses Epos, dieses Befreiungserlebnis. Du hast uns aus Ägypten, aus der Enge befreit, damit wir in die Weite kommen. Und das müssen wir unseren Kindern und Urenkeln erzählen, ob es denen aus den Haaren heraushängt oder nicht, spielt keine Rolle. Nicht nur zu Pesach, das ist das große Erzählthema. Aber jeden Freitagabend und jeden Schabbat im Kiddusch und mehrmals noch während der Liturgie am Freitagabend oder am Schabbat oder auch unter der Woche wird dieses Thema eingestreut. Denn wir waren Sklaven, die aber die Maiten Beretz Mitzrayim bei Adonai, Hotzi Anu Mi Mitzrayim. Sie sehen, mein Hebräisch ist immer noch perfekt. Die Avadimainu Be'eretz Mitzrayim Adonai, Hotzi Anu Mi Eretz Mitzrayim, das ist ein Grundkonstrukt des jüdischen Volkes. Ohne dem können wir gar nicht leben, lieber Detlef. Und darum verwendet und verschwendet die Tora diese epische Breite. Man könnte das ganze Paket zusammenziehen und Moshe ging zum Pharao und sagte ihm, es kommen 10 Plagen, dann werden die 10 aufgeführt und jedes Mal sagt Pharao, nein, keine Lüge. Erst komm, ja, ich mach, was ihr wollt und dann wird er wieder rückfällig. Butcher weich und sagt, nein, ich mache, was ich will. Aber die Bibel bringt das in extenso. Ich kann auch sehr gut Latein. In extenso. In Ausfaltung, Detlef und alle Freunde und Freundinnen. Damit wir merken, wie krank Antisemiten sind. Wie krank Judenhasser sind. Wie gestört sie sind und dennoch sind sie verantwortlich. Indem sie nicht bereit sind, auf den Gott Zebaot zu hören, der die Natur im Griff hat. Der einer Heuschrecke befiehlt, zerreißt die Getreidespeicher und dann geh wieder weg. Das kann er nicht überbieten. Das kann er nicht. Jedes Mal steht er kapitulierend vor dem Blut und vor dem Blitz und vor den 3 Tagen Stockfinsterheit. Er weiß genau, dass er das nicht überbieten kann. Das kann nur unser Schöpfer, Rieglef. Nur unser Schöpfer hat die Natur so in Kraft, dass er der Sonne sagen kann, 3 Tage null Licht. Und zwar stockfinster, sagen die Rabbiner. Es war nicht mal ein Funkenlicht da. Du hast nicht mal deinen Hintern abwischen können, weil du ständig nicht, du wusstest gar nicht mehr, wo du stehst, du wusstest gar nicht, wo deine Hand ist. Du hattest nichts mehr im Griff. Nichts, sagen die Rabbiner. Es war die Finsternis der Finsternisse. Mega finster. Sowas können wir uns gar nicht vorstellen, sagen die Rabbiner, aber Gott kann das. Das heißt, die Rabbiner wollen uns sagen, Pharao wusste sehr wohl, dass der Gott, der Moschee sendet, um ihn zu überzeugen, nicht nur überreden, überzeugen. Hör auf, Gott zu spielen auf kranke Weise. Du bist nicht Gott. Du bist eine ganz kleine Mücke, die heute kommt und heute morgen geht. Und er ist nicht bereit, durch eine Psychopathologie im Hirn einzusehen, dass der Gott, der die Heuschrecken schickt und der den Dever, den Befall der Tiere schickt mit Trichinen und mit diversen fürchterlichen Insekten und Malaria. Der Gott hat ihn im Griff. Und er hat ja Momente, wenn die Plage kommt, in denen sein Minimalverstand, sein Mückenverstand, sagte mein Vater Professor Lapid, sein Mückenverstand, Verstand, dass es nicht angemessen ist, nicht denkbar ist, diesem Gott der Schöpfung Paroli zu bieten. Schauen Sie mein schönes Deutsch an. Es nicht denkbar ist, diesem Schöpfer Paroli zu bieten. Und 3 Minuten später, beziehungsweise je nachdem, wie lange die Plage dauerte, manche dauerte 3 Tage, manche 3, eine Woche, wird er wieder rollmütig wie so ein kleines, stures Kind und sagt, Mama, nein, ich bleib draußen, obwohl ich dir versprochen habe, ich ziehe nicht an und komm rein. Diese Krankheit, wenn Sie es bitte notieren, schriftlich, diese Psychopathologie eines Antisemiten, eines Menschenverachters, eines perversen Menschenmörders, die wird uns in extenso ausgefaltet, damit wir wirklich spüren, wie krank, wie destruktiv die Auflehnung gegen Gott und gegen sein geliebtes jüdisches Volk ist. Die Auflehnung gegen uns ist die Selbstzerstörung pur. Die Auflehnung gegen uns Juden, die wir Gottes erste Liebe sind. Friedrich Heer, der große Mann, hat das Buch geschrieben. Ein Freund meines Vaters vor 60 Jahren, kann man im Amazon wieder kaufen. Gottes erste Liebe sind wir, Punkt. Und wer daran zweifelt, der zweifelt an Gottes Augapfel, gemäß Sacharja 2,12, und tastet oder das Augapfel an. Und das führt in die Selbstzerstörung. Und das ganze ägyptische Reich kollabiert am Ende von 12. Alle ertrinken im Meer, weg, aus. Und selbst das nachher neu erstandene, wieder aufgebaute Ägypten kollabiert ja auch, weil Gott, wie es ja in Jesaja heißt, immer wieder seine Heerscharen auszieht, um dieses Ägypten zusammenzubrechen. Es wird nicht gelingen, wer sich gegen Gott auflehnt und Herr im Haus spielen will, wird es zu spüren bekommen, dass er weder Herr ist noch Herr Angestellter. Gar nichts. Ein ganz kleiner Bediensteter, so wie ich und wie jeder, der kommt und geht. Und das ist, wie gesagt, die ganz große Botschaft dieser Geschichte, die wirklich so intensiv dargestellt wird. Ich lese gerade vor Vers 27. Aber er steckte Pharaos Herz. Aber er war nicht gewillt, sie freizuschicken. Pharao sprach zu ihm, geh vor mir, hüte dich, wage nimmer wieder mein Antlitz zu sehen. Denn am Tag, da du mein Antlitz siehst, musst du sterben. Und wer stirbt am Ende? Natürlich der Pharao und nicht der Moschee. Moschee sprach, recht hast du geredet, in Vers 29, hinfort will ich wieder, nicht wieder dein Antlitz sehen. Und das ist das Thema von Bo, unser Parascha. Geh, komm, Bo, Lavo, komm hinein, gib dich ganz in diesen Irrsinn hinein, schau dir die Psychopathologie an, konfrontiere ihn, denn ich bin mit dir. Sie erinnern sich, wir haben ja in Kapitel 4, mein Kollege wahrscheinlich hat es ja mit ihm besprochen, dass Gott Moschee sagt, obwohl du stotterst und lispelst, mache ich dich zu Gott. Eine ganz große, sehr selten war von Christen wahrgenommene Stelle. Gott sagt Moschee, du stotterst, du lispelst, du hast Minderwertigkeitskomplexe, trotzdem gehst du hin. Und zwar kommst du hinein, du gehst in den Hof und bringst dich ganz ein, wissen, dass ich mit dir bin. Und Aaron ist ja dein Fürsprecher. Da kommt das deutsche Wort Fürsprecher. Für jemanden sprechen. Aaron ist dein Sprachrohr. Aaron wird das, was du ihm als Gott, ich Gott gebe dir von meiner Potenz, Potenz und Kompetenz, und du wirst es ihm ins Ohr flüstern und er spricht es vor ihm. Das ist beispiellos, was Gott mit Moschee macht. Und es kostet Moschee, liebe Freunde und lieber Rikke, Tonnen von Selbstüberwindung, vor diesem Diktator zu stehen. Machen sich bewusst, Moschee war so klein, ein kleiner Hirte, und Pharao bläht sich auf zu irgendeinem Riesenballon, obwohl er das gar nicht ist. Und dennoch sagt ihm Gott, du kommst zu ihm hinein in den Hof. Und du wirst, auch wenn du schwitzt von oben bis unten, du wirst es machen, weil ich dich berufe und weil ich dir meine göttliche Kraft gebe, dann brauchst du auch keine Angst zu haben. Verstehen Sie? Und diese Konfrontation zweier Extreme, wenn Sie das bitte notieren, die charakterisiert dieses Riesenepos Yetziat Mitzrayim, der Exodus, Yetziat Mitzrayim. Das ist das Thema. Und darum wird es so ausgefeilt mit allen Details, die manchmal schon so langweilig sind. Die können wir doch zusammenraffen. Moschee geht zu ihm und sagt ihm, jetzt kommt die Plage und noch eine, jetzt können wir auch in drei Sätzen abhandeln. Die Rabbiner wollen, in meinen Worten, dass das ausgefeilt wird, damit sie, damit ein Rikleff und damit Angela Merkel und wie heißt der Johannes Gerloff und alle, die uns hören, meine lieben Dr. Fischer und Dr. Nitschkowski und auch alle ohne Doktor, alle sollen lesen, Christen, Juden und Moslems, dass Gott uns zeigen will, wie krank, wie unüberzeugbar so ein verrückter Hund ist, der sich noch Paro nennt und sich einbildet, was Großes zu sein. In der hebräischen Etymologie ist es wiederum gesagt, der Anarchist, wie pathologisch Antisemitismus und Antijudaismus überhaupt Menschenhass sind, nicht nur uns Juden gegenüber. Ein Mensch, der andere hasst und die, das zu seiner Staatsdoktrin macht. Ich hasse Menschen und ich will sie vernichten, weil es mir eine Pseudobefriedigung gibt. Der ruiniert sich selbst und sein ganzes System. So 1945, so 1400 vor und so weiß ich Stalin und Mao Zedong und alle anderen Verbrecher und ich hoffe auch bald die Verbrecher Hamas und Dschihad, die in Israel vernichten wollen. Es kann kein gutes Ende nehmen, weil Gott das Gute darstellt. Immer wieder steht es in Genesis, ich bin der gute Gott und der Gott, der euch beauftragt, die Witwen, die Waisen zu unterstützen. Ich bin der Gott des Lebens, der euch beruft, das Leben zu ehren, das Leben zu verherrlichen. Und darum müssen wir dieses Epos, dieses Urepos, jeden Schabbat unter der Woche, auch in der Liturgie so erwähnt nebenbei, und natürlich dieses Jahr am 6. April, am Abend des 6. April, den ich hier Gott sei Dank in Israel zelebrieren darf. Ich darf eine große Sederzeremonie leiten mit 100 Menschen, Englisch, Hebräisch. Erzählen, wirklich darüber sprechen, denn ein Sprecher im Judentum ist ein heiliger Vorgang, das ist nicht einfach nur in der Wirtschaft sitzen und Bier reinschütten und ordinäre pornografische Witze erzählen, sondern im Judentum bedeutet Lehagid, Heiligkeit durch das Wort transportieren. Das heißt, indem wir darüber sprechen, wie es hier am Anfang heißt, du sollst, beziehungsweise du wirst es deinem Sohn erzählen, das ist ein Gebot, lieber Rikleff, liebe Freunde, dieses Gebot, du wirst darüber erzählen, ist nicht eine Marginalie, sondern ist eine Maxime. Schauen Sie mal in Deutsch an. Es ist keine Marginalie, sondern es ist eine Maxime, ein Gebot. Du musst es deinen Kindern erzählen. Nicht so nebenbei mal einstreuen, so beim Einkaufen mal erzählen. Ach, übrigens, weißt du, vor 2000, vor 5000 ist das passiert. Es ist der Grundgedanke von Pesach und mitten im heiligen Kiddusch heute Abend, alle frisch geputzt, angezogen und rausgestellt, müssen das heute Abend erzählen, darüber sprechen, es erwähnen. Ohne Ägypten, ohne die Tyrannei von Ägypten, wären wir nicht das jüdische Volk, so schlimm es war, diese 400 Jahre, die dann reduziert wurden auf 210 Jahre, so schlimm es war, wir müssen darüber sprechen, denn noch einmal, durch den Sprechakt, durch das Benutzen heiliger Worte, das geschah meinen Fehler. Es wird in Kapitel 13 wiederholt. Ich nehme es schon vorweg, ich meine, das ist heute in der Parascha drin, in Kapitel 13, nachdem der Auszug vollendet ist und Pharao mit Ross und Reiter untergeht, obwohl er meinte, das jüdische Volk wird untergehen, er geht unter, mit Ross und Reiter. Und alle Erstgeborenen liegen tot in den Händen ihrer Eltern. Nachdem dieses Desaster passiert ist, mit dem er nicht gerechnet hat, steht noch einmal in 13, und du wirst deinen Kindern darüber berichten. Und du wirst einen Seder, die Liturgie, die der Vorläufer ihres Abendmahls wurde, mit Brot und Wein, Matze und Wein, du wirst darüber sprechen. Und du wirst die nächsten Generationen aufklären. Denn ohne diese Verbalisierung, die mit heiligen Worten einhergeht, ohne diesen kreativen heiligen Akt des Besprechens, des Beredens, geht diese Urerfahrung verloren. Und für mich ist Ägypten so engraved, so eingemeißelt in mein Bewusstsein. Es könnte nicht stärker sein. Es wird in Jahren, wenn ich bemühe, doch stärker. Aber zunächst mal ist es heute schon so stark in mir, ohne dass ich Pesach zelebriere und ohne dass ich Schabbat zelebriere. Schabbat fängt ja erst in 5 Stunden an. Dennoch bin ich mir so bewusst, Sie sehen, wie ich glühe, wenn ich über Pesach spreche. Weil es das Urfest der Befreiung ist, das Urfest der Hinwendung zu Gott, der Hinführung zum wahren Gott Zebaoth, den Pharao nicht bereit war zu akzeptieren und dann am Ende doch akzeptierte, weil er sagte, jetzt sehe ich alle toten Kinder vor mir, die Erstgeborenen, das war das Schlimmste, was ihm passieren konnte, und dennoch wieder reumütig am Ende der Geschichte, nachdem die toten Erstgeborenen in den Händen ihrer Eltern lagen, weinte natürlich, schreit Moschee herbei, bitte geht raus, verschwund mich, weg mit euch, nehmt alles mit. Und was ist das Ende vom bösen Lied laut Max Moritz? Max und Moritz und Wilhelm Busch? Natürlich sagt er, nein, ich will die wieder haben. Eine Perversion, lieber Rieklev. Er hat das Schlimmste erlebt, was er erleben konnte als Diktator in Ägypten. Er hat die toten Kinder in seiner Hand, insbesondere seinen als Gott natürlich apostrophierten Sohn. Und 3 Tage später, nachdem er hört, die Kinder Israels ziehen durch das Meer, packt ihn wieder dieser Irrsinn. Natürlich verstockt ihn Gott, aber der Irrsinn ist in ihm ja schon angelegt. Gott, gemäß meinem Diktum von ein paar Minuten, verstärkt ja nur diesen Irrsinn. Der Irrsinn ist ja da. Aber Gott führt ihn, wenn er das will. Er hat ja in sich die Bereitschaft, bis zum Exzess zu gehen, wie Adolf Hitler, der bis zum 8. Mai pervers war, sogar gegen seine eigenen Deutschen den Volkssturm ja initiierte. Die Deutschen selbst, sagte er, sie nicht wert, mich, den großen Adolf Hitler, zu haben. Hat sogar die Kinder, die Jungs, die Mädchen dann am Irrsinn Ende April 1945 noch zum Volkssturm aufgerufen, um gegen die Alliierten zu kämpfen. Eine Perversion, die schon unappetitlichst ist. Und das war der große Meister, dem alle in den Hintern gekrochen sind. Alle sind in den Hintern gekrochen, obwohl er nie an das Wohl des deutschen Volkes dachte. Er dachte immer nur an das Wohl seines perversen Denkens, und das wurde ihm zum Fallstrick. Kurzum, das ist das Thema von Pharao. Er ist exzessiv psychopathologisch, und nachdem er die toten Söhne aller Menschen in ihren Händen hält, ist er immer noch nicht bereit, den Gott Israels zu verehren, worum ihn ja Gott auffordert, sondern sagt, nein, wir verfolgen sie, wir rennen ihnen nach, hat sie ja vorher entlassen, sie rennen durch das Meer und dann das große Wunder des gespaltenen Meeres, und wer klappt hinein, die Mitarbeiter des Pharao werden ertrinken, natürlich er auch. Und da wird ja das große Lied von Moschee anschließend gesungen. Apropos, das möchte ich auch sagen, das große Lied des Moschee in Genesis 15, Asia Shir Moschee, dieses Danklied auf die Errettung aus Ägypten wird von einem Juden jeden Tag, apropos tägliche Liturgie, gesungen. Asia Shir Moschee, Chirat Hayam, das Lied in Exodus 15, wonach ja Mose Gott preist und sagt, du hast uns gerettet und ich danke dir. Und mit Ross und Reiter sind Pharao untergegangen. Und er war der aufgeblasene Monarch, und Gott ist unser Kämpfer und Gott ist unser Retter. Das ist ein langes Lied, das ist Exodus 15. Das wird jeden Tag, apropos, was ich vorhin sagte, jeden Tag in der Synagoge rezitiert. Jeden. Mit Wind und Wetter. So dass Sie merken, es ist das Grundgestein des Judentums. Das Grundgestein des Judentums ist dieser Exodus aus der Enge, wie gesagt, Mentalität ist es. Mitzrayim in die Weite Gottes. Gott ist Rehavia, wird er genannt. Resh, Chet, Bet, Yud-Hei. Gott ist die Antithese, die Antidote von Kleinkariertheit, von Borniertheit, von Engständigkeit, von Kastendenken. Ich bin Gott, obwohl ich eine kleine Bitzmaus bin, die heute pisst und morgen erschossen auf dem Boden liegt. Das ist das Urthema. Bist du in Mitzrayim, bist du ein Paro oder bist du in Rehavia, in der Weite Gottes? Und ich spüre, dass dieses Thema, es ist schon sehr stark immer, aber ich möchte es noch verstärken. Und ich merke jedes Jahr, indem ich es unterrichten darf und mit Rickleff darüber sprechen darf, wird es in mir noch präsenter. Es ist wirklich die Uridee des Judentums. Wo stehst du? Bist du auf der Seite der Uneinsichtigkeit, der Beengung, der Unvernunft, obwohl du weißt, dass Gott über dir steht. Du weißt es jeden Tag. Du siehst, dass du die Sonne nicht im Griff hast. Du siehst, dass du den Tsunami nicht im Griff hast. Du siehst, dass du Corona nicht im Griff hast. Du siehst, dass du Parkinson, multiple Sklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Du hast nichts im Griff. Nee, auch nicht Rickleff in Norddeutschland. Du hast gar nichts im Griff. Null. Du hast höchstens, weiß ich was, in all den Paketen Lebensmittel im Griff. Und das auch nur, weil Gott dir die Möglichkeit gibt, zuzugreifen. Wie schnell kannst du einen Anfall bekommen, wie heißt das? Neurasthenie, eine Nervenstörung, du kannst nicht mal mit den Händen mehr arbeiten. Das geht so schnell kannst du gar nicht denken. Das heißt, der Herr im Haus ist Gott. Punkt. Und wer das nicht verstehen will, muss es auf die böse Tour verstehen. Das ist zum Beispiel das Leben Pharao. Und darum müssen wir darüber sprechen, Rickleff, damit wir uns bewusst machen, dieser Größenwahnsinn, diese Megalomanie eines Pharao, der wieder bessere Einsicht seiner eigenen Menschen, nicht nur des Moschee, seine eigenen Menschen am Hof sagen ihm ja, ich wiederhole, mach das nicht. Wie lange willst du noch den falschen Monarchen spielen? Siehst du denn nicht, was hier passiert im Land? Siehst du denn nicht, dass Gott den Heuschrecken sagen kann, kommt und sie gehen? Wer ist denn hier wirklich Gott? Das kannst du doch nicht machen, Pharao. Was kannst du denn machen? Du kannst aufs Klo gehen und dich reinigen. Genauso wie Gott es dir vorgibt. Du nimmst oben Essen rein, unten raus. Was bildest du dir ein? Wieder bessere Einsicht geht er in seinen eigenen Ruin. Und wer überlebt? Das jüdische Volk überlebt. Danke, Rickleff.
Ich danke dir, lieber Juval. Ich frage mich natürlich, gerade weil man auch in unserer Zeit durchaus ohne große Kunst Irrsinn wahrnimmt, in unseren Zeitläuften, gibt es eine Möglichkeit, dann auch dem Irrsinn, dem Rat in die Speichen zu fallen, wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat? Oder bleibt nur das Gebet, bleibt nur die eigene Umkehr, die eigene Erkenntnis, das eigene Tun der Gebote, des Guten, was Gott befohlen hat. Die vielen Ägypter, die dann auch Opfer geworden sind unter dem Irrsinn des Pharao, gibt es eine Möglichkeit, nicht nur das hinzunehmen, sondern etwas zu tun?
Du meinst als Jude, als Mensch, damals oder heute? Worauf beziehst du dich?
Ich frage natürlich auch von heute aus,
Ja, gut, würde
wenn
ich dir
ich merke,
beantworten,
wir sind
Rickleff.
in Zeiten des Irrsinns, des
Ja.
wachsenden Irrsinns.
Rickleff, will ich dir beantworten. Und auch unseren Freunden von der Haftar, die ich alle nochmals grüße. Weißt du, ich bin ja hier in einem Land, das ja sehr kriegsgebeutelt ist, verstehst du? Mich
Ja.
zieht es immer wieder nach Israel, weißt du? Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, in Paris zu leben, wobei es da auch Bomben gibt, in Amerika gibt es Bomben, es gibt ja überall Bomben. Aber es ist ein umkämpftes Gebiet und dennoch spüre ich, möchte ich so sagen, da wo großes Unheil ist, ist auch großes Heil. Ich liebe dieses Land, nicht nur, weil ich hier geboren bin, Deborah übrigens genauso als konvertierte Christin. Ich liebe dieses Land. Das heißt nicht, dass ich mich Gefahrenzonen aussetze, aber ich spüre, weißt du, ich spüre, dass dieses Land etwas ganz Besonderes bedeutet. Und auch wenn gestern wieder, weiß ich, habe ich heute Morgen gehört, Deborah mir erzählt, wieder, weiß ich, 10 Menschen erschossen wurden durch Zahl hat interveniert, weil Hamas wieder um sich gegriffen hat. Es ist ja jeden Tag irgendwas los. Und auch innerjüdische Konflikte gibt es ja ohne Ende, hast du ja mitbekommen. Die Partei ist zerrissen untereinander, sehr grauenvoll, mit Ben-Gvir und Smotrich und Benjamin Netanyahu, die zerreißen sich in Stücke. Und dennoch spüre ich, dass dieses Land, Rickleff und alle Freunde von der AfD, das Land ist, in dem Gott Geschichte gemacht hat und immer wieder Geschichte macht, spricht, schreibt. Und ich kann dir was sagen. Wenn du siehst, was in der Welt Schlimmes passiert, Putin und Hamas vor unserer Haustür, das Judentum sagt wirklich in all seinen Schriften, siehst du das Dunkle, entzünde ein Licht an. Siehst du die Nacht, bejahe den Tag. Und das mache ich, verstehst du, indem ich mit dir zum Beispiel heute arbeite oder heute Abend eine große Schabbatfeier mitgestalte oder was ich dir gesagt habe, zum Pesach mit 100 Menschen feiern werde oder meine Vorlesungen, andere Projekte. Verstehst du? Bejahe ich das Gute. Denn weißt du, bei Gott gibt es eine Ökonomie, sagt das Judentum, eine Gestaltung der Welt, die jenseits dessen ist, was wir sehen. Natürlich ist das schlimm, was wir sehen, aber die Balance, der Kampf des Guten gegen des Bösen spielt sich ja auf der anderen Ebene ab, auf einer spirituellen Ebene. Und das Judentum lehrt im Laufe der letzten 2000 Jahre in all seinen Schriften, auch in den Kabbalistenschriften, du darfst nicht verzweifeln, denn wenn du verzweifelst, stärkst du das Böse. Du, Wyclef und ich und Johannes Gerloff und Angela Merkel und wen wir da alles haben, darfst nicht verzweifeln, denn wenn du trübsinnig bist oder das Böse unterstützt oder Trübsal bläst, wie meine Großmutter sagte, stärkst du das Negative. Du musst, und mein Rabbi sagte, weißt du, mein Rabbi vor Jahren und viele sagen auch, in der Mitte der Nacht leuchtet das Licht am stärksten. In der Mitte der Nacht leuchtet das Licht am stärksten. Nicht am helllichten Tag. Wenn du am helllichten Tag eine Kerze anzündest, draußen fällt die nicht auf. Aber gerade wenn Putin tobt und Hamas hier wieder sein Unwesen treibt, bist du, Wyclef, gefordert, Lichter der Hoffnung und Lichter des Gebets und Lichter des Glaubens zu entzünden. Dann wirkt das Licht besonders. Es ist kein Kunststück, am helllichten Tag mit Lichtern durch die Innenstadt von Haifa zu gehen. Das ist vertane Liebesmüh. Aber jetzt, da es so bedrückend aussieht, oder wenn du spürst, jemand hat Parkinson oder Multiple Sklerose, stärke dein Glauben, nimm die Psalmen, bete mit dem Mann, lanciere eine eigene Gebetseinheit, stifte einen Gebetskurs, geh noch mehr in deine Newsletter rein zum Beispiel, stärke deinen Glauben durch konkretes Tun. Jesus sagt das ja auch. Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Markus 8, 2, 8, 23. Markus 8, 23. Alle Dinge, alle Maßnahmen sind möglich dem, der da glaubt. Der Glaube ist das A und O, die Emunah, Aleph, Mem, Nun, Vav, Hey. Alles ist möglich durch den Glauben. Und das ist meine Devise. Das heißt, zu verzweifeln ist Bestätigung des Bösen, ist Akzeptanz des Bösen, ist Förderung des Bösen, das um sich schlägt. Aber das, was viele Juden hier tun, darum fühle ich mich hier so wohl mit Juden, weil ich ja nicht allein bin. Deborah und ich schließen uns so viele Juden an, die so denken wie ich. Gläubige, versteht sich, nicht säkulare Juden. Die heute Abend sitzen und den Schabbat feiern und in die Nacht hinein diskutieren und auch heute über den Pesach sprechen, obwohl gar nicht kein Pesach ist. Aber es ist ja die Parascha, die heute vorgelesen wird und morgen. Weißt du, das Gute betonen mit tiefster Überzeugung. Alle Dinge, alle Maßnahmen sind möglich dem, der da glaubt. Jesus sagt das ja auch, wenn du diesen Berg befiehlst, versetze dich, versetzt er sich. Das kann spirituell gedeutet werden, das kann materiell gedeutet werden. Das heißt, wenn du das Böse siehst, stärke das Gute. Wenn du siehst, ein Pharao tobt um sich, wisse, dass Gott die Zügel in der Hand hält und nicht Wladimir Putin und nicht Pharao und nicht Mohammed Abdulmadjid, sondern Gott hat die Zügel. Gott lenkt das Herz des Herrn Majulistan oder des Herrn Putin. Nicht Putin ist ja selbst nur auch eine kleine Figur. Ein Herzinfarkt und der Mann ist morgen passé. Sondern du musst dir bewusst machen, sagt das der Jude, liebe Freunde und Freundinnen und Friedrich, dass Gott die Zügel immer in der Hand hält. Auch wenn du manchmal Zweifel hast, überwinde die Zweifel und geh in den Glauben und tue das, was der Glaube von dir fordert. Jakobus 2 möchte ich auch kurz erwähnen. Zu deiner Antwort. Jakobus 2 sagt ja auch, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, schau, wo du Gutes tun kannst im Angesicht des Bösen, das vor deiner Tür tobt. Geh in ein Altersheim, predige hier, predige da, spende hier 100 Euro, spende da 100 Euro, lade jemand zum Mittagessen ein, mache ich ja auch hier wie verrückt. Weißt du, stärke das Gute im Angesicht des Bösen und in der Ökonomie Gottes, die sich unseren Augen entzieht, wird es Folgen haben. Nicht morgen, nicht übermorgen, die Zeit ist ja auch in Gottes Hand, aber es wird Folgen haben. Jüdische Prämisse ist, entzünde Lichter in der Dunkelheit der Nacht.
Ja, finde ich sehr wichtig, was du sagst. Es kommt noch dazu, man sieht nicht immer gleich das Ergebnis. Ich habe heute Morgen einer Frau gesagt, die mich zweifelnd und verzweifelt anrief, habe ich Rabbi Tarfon zitiert, es ist dir nicht gegeben, die Aufgabe zu vollenden, aber du bist auch nicht frei davon, sie zu tun.
Völlig richtig. Weißt du, und dieses Diktum, auch, weißt du, dieses Diktum des Glaubens, weißt du, der Glaube stärkt uns. Es gibt ja auch, möchte ich auch einstreuen in, wo ist es, in Habakuk. Habakuk 2, 4. Zadik, Paulus zitiert das ja im Römerbrief in seiner Rechtfertigungslehre ja ununterbrochen. Der Zadik, der Glaube, der Gerechte wird durch seinen Glauben bestehen, ist auch so ein ganz großer Satz. Habakuk ist ja ein Prophet in der Endzeit, sprich schon nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, der lang mit Gott hadert und auch das Böse moniert und nicht weiß, was er tun soll. Und Gott sagt ihm, misch dich nicht in meine Weltsteuerung ein, du verstehst davon gar nichts, sondern Tzadik be'emunato yichyeh, der Glaube, der Tzadik, der Glaubensfeste, der Gerechte, steht und wird bestehen in seinem Glauben. Das ist der Glaube, ist das A und O. Paulus hat das ja aus dem Judentum gestohlen, das hat er nicht selbst erfunden. Das ist nicht typisch christlich, das ist typisch jüdisch an alle heute zuhörenden Pfarrer und Pfarrerinnen. Das ist sehr jüdisch, was Paulus da in der Römergeschichte ausschlachtet. Zadik bewundere ich hier. Und das möchte ich dir wirklich empfehlen und kannst auch deiner Dame sagen, stärke dein Glauben. Denn, weißt du, ich habe gelernt bei meinen vielen Rabbinern, es ist sehr leicht zu verzweifeln, aber es ist viel stärker und macht dich viel größer zu glauben. Zu verzweifeln und depressiv zu sein, ist ein Kinderspiel. Das ist einfach mechanisch. Einfach mechanisch gehst ins Negative und bleibst drin. Aber das Negative zu verwandeln und zu spüren, es strengt mich zwar an, Rikleff, zu glauben und zu hoffen und zu vertrauen, das ist anstrengender, weil das einen Transformationsprozess auslöst. Aber das ist befriedigender und das ist größengarantierender, als nur einem Sog in mir zu gehorchen. Gott sagt es, wie gesagt, Zadik be'emunatoyche, glaube, du wirst in deinem Glauben bestehen. Und das ist die Aufgabe an uns. Deswegen, die rabbinische Tradition sagt, das Negative wird uns deshalb geschickt, damit wir uns durchringen zum Licht. Das Negative ist nur ein Durchgangsstadium. Das Gute, das Glaubende, das muss dahinter stehen. Und zudem müssen wir uns durchringen, durch unser Gebet und durch unser Vertrauen.
Ja. Vielen Dank, lieber Yuval. Grüße an deine Frau, Grüße ins Land. Shabbat Shalom nach Israel.
Shabbat Shalom euch allen und viele Inspirationen durch meine Worte. Und ich schicke Rikleff nachher übrigens meine Links, kannst du ja einstellen, wenn du willst. Ich mache große Zoom-Sendungen, ja. Die kannst du gerne vermitteln. Und ich segne euch und kontaktiert mich jederzeit, wann ihr wollt. Auch die Deborah ist kontaktierbar über die Adresse im Blog, auf ihrer Website, Deine Wurzel. Wir dienen gerne deutschen Freunden und natürlich israelischen Freunden. Shabbat Shalom euch allen.
Bring Segen ins Land. Shalom.
Toda rabbah.